Spezialisierung in Tübingen ist Politologe und Friedensforscher. Dann die Andrea Meyer-Edoloe arbeitet beim Radio Froh mit und war vor allem in der Zeit während des NATO-Angriffs auf Jugoslawien sehr engagiert und hat viele Berichte im Radio Froh gebracht. Mein Name ist Gerald Obransmeier und ich sitze für die Friedenswerkstatt Linz hier. Das Thema unserer Veranstaltung ist Medien und Antikriegsarbeit und wir haben uns ein bisschen überlegt, was für einen Einstieg in das Thema wir wählen können. Unmittelbarer Bezugspunkt soll der Krieg im vergangenen Jahr sein, in dem unserer Meinung nach die Medien eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, sowohl von Seiten derjenigen, die diesen Krieg geführt haben, aber auch von Seiten derjenigen, die versucht haben, gegen diesen Krieg anzukämpfen. Medien haben da eine entscheidende Rolle gespielt und wir haben uns überlegt, dass wir die Veranstaltung oder diesen Workshop, eigentlich sollte es hier eher einen Workshop-Charakter haben, so begonnen wird, dass wir zunächst einmal drei kurze Input-Referate machen, die Rahmenbedingungen charakterisieren sollen, vor denen heute Antikriegsarbeit geleistet werden soll, geleistet werden muss. Als erstes wird der Tobias Pflüger einen allgemeinen Einstieg bringen über NATO, Europäische Union, Verteidigungsdoktrinen. Was hat es da an Entwicklungen im letzten Jahrzehnt gegeben? Wie ist es beim Jugoslawienkrieg bereits zu tragen gekommen? Als zweites werde ich ein bisschen mit der österreichischen Situation beschäftigen und als drittes wird dann die Andrea Meyer-Edoloe zur Frage der Medienarbeit Anforderungen auch an alternative Medienarbeit etwas sagen und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir in die Diskussion einsteigen. Als erstes bitte Tobias Pflüger.
Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Ich bin immer ganz froh, wenn ich in Österreich bin, weil ihr ein Land seid, was noch keinen Krieg führt. Vielleicht muss man die Betonung immer mehr auf noch setzen, aber immerhin habt ihr euch nicht beteiligt, nicht direkt beteiligt an diesem Krieg, den die NATO gegen Jugoslawien geführt hat. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Also ob man quasi, wie ich aus Deutschland kommt, aus einem Land, was quasi sich die letzten Jahre Stück für Stück darauf vorbereitet hat, endlich kriegsführungsfähig zu werden. Und der Regierungswechsel im Grunde genommen an diesem Punkt, wie an vielen anderen Punkten, ja keinerlei Brüche gezeigt haben, sondern im Grunde genommen ging das ja ganz schön durch und die neue Regierung hat im Grunde genommen nur das, was die alte Regierung vorbereitet hat, umgesetzt. Ich will mal so ein paar Aspekte rausgreifen. Chemischea hat nach dem Krieg die Medien als Soldaten des Krieges bezeichnet. Und sie hätten sehr gut funktioniert im Sinne dessen, was die NATO vermitteln wollte. Ich stimme ihm da in der Analyse zu. Man fragt sich ja, warum war es möglich, dass die Medien in der Berichterstattung fast ausschließlich die Position der NATO wiedergegeben haben und die NATO-Propaganda wiedergegeben haben. Wir wissen ja inzwischen von diesem Jugoslawienkrieg, dass es eine ganze Reihe von Lügen gab und die Vorreiter dieser Lügen waren zwei Minister aus Deutschland. Das war zum einen Rudolf Scharping und zum anderen Joschka Fischer. Es ist inzwischen nachgewiesen, da werden wir sicher nachher um 18 Uhr dazu kommen, dass der Hufeisenplan eine Manipulation war, mit dem begründet wurde dieser Krieg, dass die großen Flüchtlingszahlen, wie sie genannt wurden von NATO-Seite, in der Form nicht zugetroffen haben und dass die Flüchtlingsbewegung, wo es ja angeblich darum gegangen ist, den Menschen zu helfen, dass die großen Flüchtlingsbewegungen mit dem NATO-Bombardement eingesetzt haben. 29. März war quasi so das Datum, ab dem dann die Flüchtlingszahlen total expandiert sind. Und wir wissen, dass die UCK im Grunde genommen in diesem Krieg der Eskalationsfaktor war. Und die Frage ist, warum kommt es zu so einer Gesamtsituation? Und ich denke, also meine Analyse ist die, es hat sehr viel damit zu tun, mit dem, was in den USA an Militärstrategie diskutiert wird und was in Deutschland diskutiert wird, welche außen- und militärpolitische Rolle Deutschland spielen soll. Ich will es im Folgenden begründen. Während des Krieges ist am 24. April eine neue NATO-Strategie verabschiedet worden, die zum Beispiel beinhaltet die sogenannte Selbstmandatierung. Das heißt, dass die NATO sich selbst ein Mandat gibt für Militäreinsätze und nicht mehr praktisch von der UNO sich dieses absegnen lässt. Und es ist eine Formulierung drin, die besagt, wir bekräftigen die Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Balkankonflikt. Das ist eine sehr interessante Formulierung, weil mit dieser Formulierung nämlich alles, was man völkerrechtlich gemacht hat im Zusammenhang mit diesem Jugoslawienkrieg, quasi als Grundmuster beschließt. Jetzt gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von grünen Abgeordneten, die sagen, das war ein einmaliger Fall, dieser Krieg, das wird nie mehr vorkommen. Aber wenn es in einer neuen NATO-Strategie, also in einem verbindlichen Strategiepapier heißt, wir bekräftigen die Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Balkankonflikt, ist das ja ein ganz deutlicher Hinweis darauf, ist es ein Grundmuster. Und meine These ist die, es ist ein Testlauf gewesen, dieser Krieg, für die neue NATO-Strategie, und der Testlauf ging an einer ganzen Reihe von Punkten schief. Aber es ist zum Beispiel auch getestet worden, so der Bereich, dass man kleinere, kampforientiertere Einheiten herausbilden will bei der NATO, und auch dieses wird jetzt Stück für Stück in den verschiedenen NATO-Armeen weiter vorangesetzt. Und für hier ganz interessant, es wird auch in den Staaten weiter vorangetrieben, die in Kooperation mit der NATO stehen, zum Beispiel im Programm Partnerschaft für den Frieden. Auch die bilden immer mehr kampforientierte Einheiten raus. Und das sind natürlich dann die Truppen, quasi mit denen Krieg geführt werden kann. Und in Deutschland ist es so, dass ja über nach 1989 Stück für Stück die Bundeswehr verändert wurde, von einer Bundeswehr, die vorher zur Landesverteidigung da war, hin zu einer Bundeswehr, die inzwischen so etwas wie eine Interventionsarmee ist. Da widerspricht mir, wenn ich mit irgendeinem Offizier der Bundeswehr auf einem Podium sitze, auch die Offiziere der Bundeswehr nicht mehr, sondern sie sagen, ja, ihre Akzentuierung ist nicht ganz korrekt, aber ansonsten haben sie recht. Ziel ist natürlich eine Interventionsarmee. In den Strategiepapieren der Bundeswehr steht ganz klar drin, Konzentration aufs Kerngeschäft. Konzentration aufs militärische Kerngeschäft. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist das militärische Kerngeschäft? Und das militärische Kerngeschäft ist das, wozu man ausschließlich Soldaten braucht. Das spricht, das Kämpfen und Töten ist das militärische Kerngeschäft. Und in der Bundeswehr wird im Moment immer mehr outgesourced, immer mehr privatisiert. Sprich, die Teilbereiche, die gar nicht quasi in dem Zentrum dessen sind, für was die Bundeswehr da ist, die werden jetzt quasi privatisiert. Ich sage dann immer, es gibt eine Teilprivatisierung von Kriegen. Jetzt gibt es eine Konsequenz, die die EU gezogen hat nach diesem Krieg, dass sie nämlich gesagt hat, der Krieg, die Durchführung des Krieges war zu US-dominiert. Also wollen wir in Zukunft selbst militärische Fähigkeiten schaffen, die praktisch der EU ermöglichen, militärisch zu intervenieren. Vom Vorlauf her ist ganz interessant, dass vor allem drei Staaten bei dieser Militarisierung der Europäischen Union eine wesentliche Rolle spielen. Das ist zum einen Großbritannien. Großbritannien hat lange Jahre quasi diese EU-Militarisierung behindert und verhindert, weil sie gesagt haben, wir wollen diese Entwicklung nicht. Und die haben dann in Pörtschach auf dem Gipfel hier gesagt, wir sind jetzt auch bereit, diese EU-Militarisierung voranzutreiben. Österreich hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt, indem sie nämlich bei der Diskussion gesagt haben, warum wird eigentlich diese Frage einer Militärentwicklung innerhalb der EU nicht diskutiert. Und das dritte Land, was ganz wesentlich ist, ist Deutschland. Während der deutschen Präsidentschaft sind sämtliche Beschlüsse für diese EU-Militarisierung gefallen. Eigener Militärstab der EU, eine eigene schnelle Eingreiftruppe und eine Umwandlung einer ganzen Reihe von Truppen, die es bisher schon im Bereich der EU gibt, zu sogenannten Einsatzkräften. Das heißt, wir haben zusammengefasst eine Entwicklung sowohl bei der NATO als auch bei der Europäischen Union als auch in Bezug auf Deutschland bei der Bundeswehr eine Entwicklung, die alle Teile kriegsführungsfähiger macht. Und es ist deshalb relativ logisch, dass man wenn es darum geht, ob man militärische oder zivile Optionen benutzt, diejenigen benutzt, die besser ausgebildet sind. Und es sind logischerweise, wenn man sich die Milliardenbeträge anschaut, die in die verschiedenen NATO-Armeen gesteckt werden, sind die Armeen. Also werden in Zukunft zukünftige Konflikte auch wieder militärisch bearbeitet werden. Und ich denke, ein ganz kritischer Punkt wird der 24. September jetzt sein, mit den Wahlen in Jugoslawien. Und ein anderer ganz kritischer Punkt wird der Bereich Kaukasus sein. Das sind zwei Bereiche, wo ich befürchte, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, wo auch die NATO als Interventionsinstrument wieder benutzt werden wird. Das heißt, eine Konsequenz aus diesem Krieg, aus dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien, war das, dass man stärkere militärische Fähigkeiten schafft, dass man in Zukunft in Anführungszeichen noch besser Kriege führen kann. Und dagegen ist ganz dringend Widerstand notwendig. Widerstand insofern, als dass man sagt, diese Militarisierung der Armeen und der NATO und der Europäischen Union dürfen nicht sein, weil wenn die sich so aufrüsten, werden sie auch damit Kriege führen. Und das heißt, dass man versucht, quasi ganz bewusst in diese Speichen dieser Entwicklung einzugreifen, mit Aufrufen, mit Informationsarbeit. Und ich denke, dass das ein ganz wesentliches Moment ist. Ja, soweit mal von meiner Seite.
Ja, danke, Tobias Pflüger. Ich werde jetzt mit meinem Input nahtlos daran anknüpfen. Der Tobias Pflüger hat gesagt, dass Österreich noch nicht Krieg führt und dass die Betonung auf noch liegt. Und das ist tatsächlich so, denn in Vorbereitung dieses Jugoslawienkrieges beziehungsweise während des Jugoslawienkrieges sind auch in Österreich relevante Veränderungen vor sich gegangen. Und ich möchte mich da auf einen Punkt besonders konzentrieren, weil dieser Punkt meines Erachtens sehr wichtig ist und andererseits in der Öffentlichkeit leider überhaupt keine Rolle spielt beziehungsweise totgeschwiegen wird. Und das betrifft die Änderung der österreichischen Bundesverfassung in Gestalt des Artikel 23f. Wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen den Artikel 23f nicht kennen. Sie teilen das Schicksal dann mit 99,9% der österreichischen Bevölkerung, was eigentlich grotesk ist, denn dieser Artikel 23f besagt im Kern nichts anderes, als dass die österreichische Neutralität nicht mehr gilt, dass der Kerngehalt der österreichischen Neutralität seit 1. Mai 1999 nicht mehr existiert. Ich werde kurz die Vorgeschichte skizzieren, weil man anhand dieses Artikel 23f sehr deutlich sieht, dass die Militarisierung der Europäischen Union Hand in Hand mit der Kriegsfähigmachung Österreichs vor sich geht. Das wesentliche Dokument in diesem Zusammenhang ist der EU-Vertrag von Amsterdam, 1997 beschlossen und am 1. Mai 1999 in Kraft getreten. Was besagt dieser Vertrag, EU-Vertrag von Amsterdam im Bereich der Außensicherheitspolitik? Vier Punkte sind meines Erachtens da ganz zentral. Ich darf zitieren. Erstens, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfasst sämtliche Fragen, welche Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik im Sinne des Absatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, falls der EU-Rat dies beschließt. Zweiter Punkt, die Westeuropäische Union, die WEU, das ist, wenn man so will, der europäische Pfeiler der NATO oder der westeuropäische Militärpakt. Diese WEU ist integraler Bestandteil der Entwicklung der Union. Sie eröffnet der Union den Zugang zu einer operativen Kapazität, insbesondere im Zusammenhang mit Absatz 2. Absatz 2 ist jetzt bereits zweimal vorgekommen. Was besagt er? Das ist, wenn man so will, der Schlüsselabsatz. Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, schließen humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein. Diesen Begriff Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung sollten wir uns merken. Ich befürchte, wir werden ihn noch sehr oft hören, wenn Interventionen vorbereitet werden, beziehungsweise ein Krieg geführt wird, weil dieser Begriff Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung umfasst natürlich jede Form des militärischen Einsatzes und auffallend ist auch, es ist keinerlei Bindung an die Vereinten Nationen mehr gegeben, es ist keinerlei Einschränkung auf ein bestimmtes Territorium gegeben, das heißt, es ist, handelt sich hier nicht um Verteidigung, sondern damit kann jede Form des weltweiten Interventionskrieges legitimiert werden. Und etwas weiter unten heißt es dann noch, die Union fördert daher engere institutionelle Beziehungen zur WEU im Hinblick auf die Möglichkeit einer Integration der WEU in die Union. Falls der Europäische Rat dies beschließt und dieser empfiehlt, in diesem Fall, das ist wichtig, den Mitgliedstaaten einen solchen Beschluss gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen. Gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften, und das ist jetzt der Punkt, wo dann die österreichische Entwicklung Platz greift, denn im Vorfeld der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages wird auch der Artikel 23f der österreichischen Bundesverfassung geändert. Und was besagt dieser Artikel 23f der österreichischen Bundesverfassung? Entschuldigt, dass ich da jetzt immer ein bisschen ausführlicher zitiere, aber ich tue das deswegen, weil das tatsächlich in Österreich nach wie vor derartig unbekannt ist. Dieser Artikel 23f, beschlossen am 18. Juni 1998, besagt im Wesentlichen drei Punkte. Österreich wirkt an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU aufgrund des Titels 5, das ist das, was ich zuerst gerade vorgelesen habe, des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Amsterdam mit. Dies schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Artikel 17 Absatz 2 dieses Vertrages ein. Das heißt, dieser Begriff Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung ist offiziell in die österreichische Verfassung aufgenommen worden. In einem zweiten Absatz heißt es dann noch, dass diese Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung beschlossen werden können von Außenminister gemeinsam mit dem Bundeskanzler in den Gremien der Europäischen Union. Das heißt, über die Beteiligung Österreichs an Kriegen im Rahmen der Europäischen Union entscheiden zwei Menschen, das ist der Bundeskanzler und der Außenminister. Bezüglich der Entsendung von Truppen ist dann, kommt dann zwar noch das Entsendegesetz im Spiel, was dann eine Zustimmung des Nationalrates verlangt, aber über die politische Beteiligung Österreichs an Krieg entscheiden zwei Menschen, weltweiter Interventionskrieg, unabhängig von UN-Mandat, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass in den Erläuterungen des Artikel 23f sogar explizit drinnen steht, dass die Beteiligung Österreichs an Kampfeinsätzen zur Krisenbewältigung auch dann vor sich geht, wenn kein Mandat der Vereinten Nationen vorliegt. Meines Erachtens ist das wahrscheinlich das erste Gesetz oder die ersten Erläuterungen zu einem Gesetz, wo offen völkerrechtswidriger Inhalt drinnen steht oder wo die Bereitschaft zum Bruch vom Völkerrecht in einem Verfassungsgesetz verankert ist. In dem Punkt ist Österreich sogar Vorreiter in der europäischen Entwicklung. Ich glaube, sozusagen etwas Ähnliches ist nicht einmal in Deutschland beschlossen worden. Das heißt was, ja. Vielleicht der Zusammenhang zum Jugoslawienkrieg, nur zwei Worte. Was verbindet diese Entwicklung des 23F mit der Entwicklung vor einem Jahr? Das erste natürlich offensichtlich einmal der zeitliche Zusammenhang. In Kraft getreten ist dieser Artikel 23f am 1. Mai 1999. Wir erinnern uns, das war die sechste Woche der NATO-Angriffe auf Jugoslawien. Das ist natürlich jetzt in gewisser Weise zufällig, aber auch nicht beliebig, weil es ist zwischen zwei anderen Zeitpunkten gelegen. Das erste war, der Tobias hat es zuerst angesprochen, der Gipfel der NATO in Washington, wo eben die Strategie verändert worden ist von Verteidigung in Richtung Angriffskrieg. Und das zweite war dann im Juni danach der EU-Gipfel in Köln, wo die Einschmelzung der Westeuropäischen Union in die EU beschlossen wurde. Ein Mr. Gasp gewählt wurde, der Javier Solana, der vorher Generalsekretär der NATO war, und ansonsten wesentliche Entscheidungen in Richtung Militarisierung der EU gefällt wurden. Das heißt, genau jene Entwicklung ins Auge gefasst wurde, für die der Artikel 23f vorgesehen ist. Es ist meines Erachtens der erste Zusammenhang. Es gibt aber auch einen zweiten Zusammenhang zum Jugoslawienkrieg, und das betrifft jetzt die Ebene der Medien, nachdem unsere Veranstaltung da auch Medien und Krieg heißt. Und ich möchte einmal noch kurz zitieren, und zwar aus dem Buch von General Lokwey, der dann nachher noch eine Buchpräsentation machen wird. Und da schildert er die politische Situation in Österreich, in Deutschland während des Jugoslawienkrieges, die politische und die mediale Situation. Und da schreibt er, die Lage verschlimmerte sich eher noch, denn es gab keine politisch starke Opposition, sondern eine unerklärte, übergroße Koalition. Eine Kontrolle der Regierung fand im Bundestag vor den Augen der Öffentlichkeit praktisch nicht statt. Auch das in einer Demokratie so wichtige außerparlamentarische Kontrollorgan, die Medien, fielen weitgehend aus. Sie formierten sich, was den Kosovo-Konflikt betrifft, geradezu spiegelbildlich zum Parlament, ebenfalls als eine große Koalition mit allen negativen Folgen für eine sachgerechte und objektive Information der Öffentlichkeit. Und ich behaupte, diese übergroße Koalition auf parlamentarischer Ebene bei den Parteien, aber auch bei den Medien, gibt es auch in Bezug auf diese Verfassungsänderung des Artikels 23f. Es ist zwar so, dass damals bei der Beschlussfassung nur SPÖ, ÖVP und Liberale dem zugestimmt haben und damit eine Verfassungsmehrheit dargestellt haben. Grüne und Freiheitliche haben damals noch dagegen gestimmt. Aber seither gibt es in Österreich keine Debatte darüber von Seiten der Parteien. Es gibt keine Debatte in den Medien darüber, dass am 18. Juni 1998 der Kerngehalt der österreichischen Neutralität eliminiert worden ist. Der Kerngehalt ist die Verpflichtung des Neutralen zur Nichtteilnahme an Kriegen. Das kann man nicht oft genug sagen, die Verpflichtung zur Nichtteilnahme an Kriegen. Und diese ist am 18. Juni 1998 eliminiert worden und ist am 1. Mai 1999 in Kraft getreten. Und es findet darüber keine Debatte und keine Diskussion statt. Und wenn ich vielleicht abschließend noch etwas sozusagen in Richtung Strategie sagen darf, ich glaube, unsere wichtigste Aufgabe ist, erstens diesen nationalen Schulterschluss oder diesen Burgfrieden zu durchbrechen, alle unsere Möglichkeiten zu nutzen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, und zweitens dafür zu arbeiten, dass diese Formen des Interventionskrieges, die im Artikel 23f grundgelegt sind, dass wir die verhindern, beziehungsweise dass wir da möglichst viel Sand in dieses militärische Getriebe werfen. Als nächstes bitte jetzt die Andrea, explizit zum Thema Medien und Krieg zu referieren.
Ich möchte versuchen, mich dem Thema eher jetzt von einem medientheoretischen Zugang zu nähern und da immer wieder dann Beispiele der Medienrealität aus dem Jugoslawienkrieg zu bringen und um diese Theorie ein bisschen auch zu konkretisieren. Pierre Bourdieu, ein französischer Philosoph, glaube ich, doch relativ bekannt, analysiert in Über das Fernsehen, dass die Medien mit einer Strategie des Atomisierens und Enthistorisierens arbeiten. Dem möchte man beim ersten Blick auf die Berichterstattung über den Jugoslawienkrieg eigentlich widersprechen. Es wurde sehr, sehr viel über die Fakten berichtet, über den Verlauf des Krieges, und genauso gab es auch immer wieder Beiträge über die historische Entwicklung Jugoslawiens bis zurück ins 14. Jahrhundert. Und trotzdem, beim zweiten Blick auf diese Realität sieht man, dass die These von Bourdieu der Atomisierung und Enthistorisierung doch richtig ist. Es wurde nämlich eigentlich nur eine Seite der Geschichte dargestellt, nämlich die historische Entwicklung Jugoslawiens, auf die eingegangen wurde, ob diese Berichterstattung nun wirklich alle Fakten gebracht hat oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es wurde recht viel über die Geschichte Jugoslawiens geredet. Was gar nicht vorgekommen ist, ist eigentlich die historische Entwicklung der NATO, beziehungsweise einfach auch auch mehr Fakten zur Funktion dieses Militärpakts NATOs oder auch seiner aktuellen Entwicklung heraus aus einer historischen Perspektive. Das war nicht vorhanden in der medialen Berichterstattung. Ebenso denke ich mir, dass Medien, die an einer Quotenlogik orientiert sind, eben auch immer wieder so arbeiten, dass es halt kurze, wenige Sekunden, vielleicht eine Minute dauernde Informationen gibt und sehr wenig längere Berichte. Insbesondere fällt in diesem Zusammenhang auf, dass genau diese Strategie des Atomisierens betrieben wurde, dass auf der einen Seite Fakten aus dem Krieg gekommen sind, andererseits wurde, wie halt üblich, über den Gipfel von Washington, der NATO, über den Gipfel von Köln, der EU berichtet. Ein Zusammenhang wurde hier aber nicht hergestellt. Wenn man sich aber die Faktenlage, wie sie ohnehin ja schon zuerst skizziert worden ist, angeschaut, gibt es hier einfach sehr klare Zusammenhänge. Diese Zusammenhänge wurden nicht hergestellt, sondern die Einzelfakten wurden hingestellt. Und für den, die Rezipientin, ist es dann auch, denke ich mir, auf Basis solcher atomisierten Informationen oftmals auch sehr schwierig, selbst diese Zusammenhänge herzustellen. Eine andere Arbeitsweise von Medien ist immer wieder auch die Suggestion von Vielfalt. Das heißt, es wird der Rezipientin, den Rezipienten vermittelt, dass ohnehin ja ein weites Spektrum von Meinungen dargestellt wird. Faktum ist, dass in den Medien immer wieder eigentlich nur Positionen, sagen wir mal, bis zur politischen Mitte vorgekommen sind. Über die vielfältige Antikriegsarbeit während des Jugoslawienkriegs ist so gut wie gar nicht berichtet worden, nur ganz, ganz vereinzelt. Wenn man sich aber die Fakten anschaut, es hat eigentlich in jeder Landeshauptstadt in Österreich Aktivitäten gegeben, zum Teil auch in kleineren Orten, sehr vielfältige Aktivitäten. Diese kamen so gut wie nicht in kommerziellen Medien vor. Vielleicht noch ein Beispiel, um diese Suggestion von Vielfalt zu belegen. Es ist unter anderem auch in ORF immer wieder auch dieses Thema Vergewaltigung im Krieg angesprochen worden. Da wurde recht viel auch berichtet über eine Initiative der damaligen Frauenministerin Brammer, wo es einfach darum ging, ganz konkret im Rahmen der Spendeninitiative Nachbar in Not auch ein Hilfsprojekt für vergewaltigte Frauen zu machen. Das suggeriert durchaus einfach, denke ich mir, für eine Rezipientin, dass hier auch über die negativen Folgen und die negativen Auswirkungen eines Krieges berichtet wurde. Gleichzeitig ist es genauso Faktum, dass die Position des unabhängigen Frauenforums, das wir, glaube ich, noch alle kennen, als die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens, einfach verschwiegen wurde. Die Eva Rossmann hat sich dazumals im Namen dieser Gruppe eigentlich sehr, sehr klar positioniert, dass es natürlich um konkrete Hilfe für Frauen in diesem Krieg geht, aber auch darum, sich generell gegen Krieg zu positionieren und sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen. Es ist einfach nicht vorgekommen, sondern wurde einfach verschwiegen, sondern ausschließlich über diese Initiative der Frauenministerin im Rahmen von Nachbar in Not wurde berichtet. Und hier, denke ich mir, komme ich dann einfach auch gleich ganz konkret zur Rolle von freien Medien. Diese haben in diesem ganz konkreten Beispiel einfach auch die Rolle übernommen, hier ein Stück weit genau auch dieser Position die Möglichkeit zu geben, sich in einer gewissen Öffentlichkeit, die natürlich, wie wir wissen, beschränkter ist, als jetzt der ORF darzustellen. Und es hat einfach auch ein Interview mit der Frau Eva Rossmann gegeben, wie mit vielen anderen Expertinnen jetzt aus dem Feld der Antikriegsarbeit. Ich denke mal, was einfach auch schon angesprochen worden ist, sind die ökonomischen Interessen, die hinter einem Krieg stecken und dass letztlich wir so weit sind, dass sich die ökonomische Macht mittlerweile auch einfach wieder der militärischen Macht behilft und sich die Strukturen dafür schafft, dass das möglich ist. Ich glaube, in dem Kontext ist es einfach auch immer wichtig, die ökonomischen Interessen, die hinter Medien stecken, anzusprechen und sich hier die Entwicklung anzuschauen. Vielleicht einfach recht kurz die Stichworte. Wir finden immer wieder Fusionen von Medienkonzernen vor, sowohl horizontal als auch vertikal. Was meint das, Medien in der gleichen Sparte fusionieren, aber genauso gibt es einfach auch eine Fusion von Medienkonzernen, eigentlich sehr unterschiedlicher Sparten bis hin zur Unterhaltungsindustrie. Vielleicht ganz kurz, recht aktuell, das Regionalradiogesetz, also die Basis für kommerzielles Privatradio in Österreich, auf Basis dessen aber auch die freien Radios ihre Lizenzen bekommen haben, weil das ja in den Gesetzen sehr wenig verankert ist, das soll auch geändert werden. Und hier in diesem Rahmen schaut es halt auch wieder so aus, dass hier wieder Tür und Tor geöffnet wird, dass sich auch größere Printmedienkonzerne besser an Privatradios beteiligen können, als sie es in der alten Fassung des Gesetzes konnten. Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, hier die Strategien zu analysieren, die dahinter stecken. Das Stichwort aus dem Fachbereich ist einfach Cross-Media-Publishing. Da geht es darum, dass die gleichen Inhalte sowohl im Radio, Internet, in Printmedien publiziert werden, was einfach sehr, sehr effizient ist, aber in Summe natürlich immer wieder oder noch mehr zu einem Einheitsbrei der Meinungen führt. Und jetzt das alles einfach betrachtet auf Hintergrund der Berichterstattung über dieses Krieges, wird einfach sehr, sehr klar, dass es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, welche Prozesse hier sich abspielen und welche ökonomischen Interessen dahinter stecken. Ich möchte vielleicht noch versuchen, so ganz kurz zu formulieren, was ich mir denke, dass notwendig wäre in einer medialen Berichterstattung, wie mit dem Thema Krieg oder Sicherheitspolitik, Außenpolitik umgegangen werden sollte. Ich glaube, dass es hier einfach mal sehr, sehr wichtig ist, umfassend über alle Teilaspekte eines Themas zu informieren. Also die Geschichte mit dem Artikel 23f, das der Gerald zuerst angesprochen hat, ist, denke ich, ein sehr, sehr konkretes Beispiel, dass hier einfach Fakten verschwiegen werden. Denke ich mir aber genauso einfach, ist es immer wieder so, dass die NATO oder auch die Militarisierung der EU einfach als so ein neutrales Ding in den Medien dargestellt wird. Hier fehlt einfach wirklich eine umfassende Information. Genauso denke ich mir, geht es einfach auch um eine Vielfalt der Meinungen. Und zwar eine Vielfalt der Meinungen, die durchaus einfach auch nicht mehrheitsfähige Positionen zulässt und die einfach es auch möglich macht, hier Positionen in ihrer Vielfalt zu sehen und zu entwickeln. Was ich mir denke, ist, dass es auch immer wieder spannend ist, dass eigentlich zum Teil auch mehrheitsfähige Positionen aus der medialen Realität ausgeblendet werden. Also ich glaube, die Umfragewerte zur Neutralität in Österreich sind nach wie vor so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, 60-70% der Bevölkerung eigentlich die Neutralität gut findet. Über die ganzen Fakten, was sich hier abgespielt hat, wird kaum berichtet. Also selbst hier findet von die Positionen einer Neutralitätsbewegung, einer Friedensbewegung werden ausgeschlossen, obwohl sie an sich eigentlich per Meinungsumfrage mehrheitsfähig werden. Also so weit geht das eigentlich schon. Und ich denke mir halt, letztlich ist auch Zugänglichkeit ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für Medien. Wobei hier auch wieder eigentlich eine Suggestion von Zugänglichkeit geschaffen wird, indem man bei einer Radiosendung anrufen kann, bei irgendeinem kommerziellen Radio. Genauso werden immer wieder Leserinnenbriefe veröffentlicht und. Wobei eben diese Form der Zugänglichkeit eine ist, die sehr, sehr auch wieder sich auf 1000 Zeichen oder 15 Sekunden reduziert. Und hier sehr, sehr wenig Möglichkeiten sind, Positionen umfassender und unterschiedlicher darzustellen. Und ich denke mal, wenn ich ein bisschen so diese skizzierten Anforderungen mir anschaue, komme ich einfach letztlich drauf, kommerzielle Medien aufgrund ihrer ökonomischen Realität, aber aufgrund des Quotendrucks, sodass dort eigentlich einfach gar nicht die Strukturen vorhanden sind, diese Anforderungen sehr wenig erfüllen können. Und umso mehr denke ich mir, dass freie Medien, egal ob es jetzt um Internet geht, ob es um Radio geht oder ob es auch um alternative Zeitungsprojekte geht, umso wichtiger sind im Zuge einer Friedens- und Antikriegsarbeit.
Ja, danke. Wir haben jetzt relativ lange vom Podium heraus geredet. Ich würde um Diskussionsbeiträge ersuchen. Gibt es Stellungnahmen, Fragen in dem Zusammenhang?
Antikriegsarbeit von den Medien kaum berichtet worden ist, dass man das sogar noch weitergehend darstellen muss, dass eigentlich in dieser Zeit jede Positionierung gegen den Krieg unmittelbar als Fraternisierung mit Milosevic denunziert worden ist. Also ich habe das ganz unmittelbar persönlich erlebt in diesen Wochen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir unsere Antikriegskundgebung am Hauptplatz gehabt haben am 23. April 1999, dass wir vom TV3 interviewt worden sind damals und die erste Frage der Interviewerin war, ob das hier ausschließlich Serben sind, die hier bei dieser Kundgebung anwesend sind. Jeder Mensch, der aufgrund seines Idioms identifizierbar war als nicht gebürtiger Österreicher und an der Kundgebung teilgenommen hat, ist sofort als serbischer Nationalist identifiziert worden, obwohl in vielen Gesprächen, die ich nachher geführt habe mit einzelnen Teilnehmern dieser Kundgebung und die tatsächlich aus dieser Region gekommen sind, sich herausgestellt hat, dass das zum Teil Bosnier sind, dass das zum Teil Kroaten sind, dass das zum Teil eben Leute aus der Bundesrepublik Jugoslawien sind. Also hier hat wirklich eine fast ja, eine Bewegung stattgefunden, die mich mit Erschaudern erfüllt hat und mich an die schlimmsten Darstellungen in Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit erinnert hat.
Tobias Pflüger.
Also ich will mal so ein paar Beispiele nennen von der Erfahrung damals, die sich so ein bisschen an das anschließen, was gerade Boris benannt hat. Ich saß vor ein paar Tagen mit einem Jugendoffizier der Bundeswehr in Köln auf dem Podium und Jugendoffizier, dessen Funktion ist quasi so, Werbung für die Bundeswehr zu machen und Akzeptanz insbesondere in Schulen für die Bundeswehr zu erzeugen. Und dieser Bundeswehroffizier sagt nach einem Statement von jemanden, ja, ich gebe Ihnen recht, Ihre Position ist in den Medien quasi nicht vermittelt worden. Das hat selbst mich verschreckt. Also selbst jemand, der quasi damals und bis heute diesen Krieg verteidigt, sagt, das ist nicht korrekt. Wobei ich denke, das ist ein ganz, sagen wir mal in Anführungszeichen, normales Mittel einer kriegsführenden Partei, die eigenen Medien auf Linie zu bringen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wie das damals passiert ist. Ich hatte eine Einladung zu der Fernsehsendung Quer, die im Bayerischen Rundfunk regelmäßig kommt, und habe 4 Tage vor dieser Fernsehsendung eine Mitteilung bekommen, der Chefredakteur hat sich umentschieden und hat das Programm geändert. Und es war dann so, dass statt meiner ein Jugendoffizier der Bundeswehr in dieser Diskussion beteiligt war, sprich die Position einer Kritik des Krieges war weg. Horst Eberhard Richter ist vermutlich den meisten bekannt, ein bekannter Psychoanalytiker, Ehrenpräsident der IPPNW in Deutschland, war eingeladen bei Sabine Christiansen, die am Sonntagabend meistgesehene Sendung, und sollte dort quasi zu dieser Kriegsentwicklung Stellung nehmen und erzählte mir dann, er war schon angereist und es fanden dann Gespräche statt und aufgrund dieser Gespräche wurde er wieder ausgeladen. Und jetzt muss man sich mal bei einer Person wie Horst Eberhard Richter vorstellen, ich weiß nicht, wie alt er inzwischen ist, 70 Jahre. Das sind für mich im Grunde genommen typische Beispiele und jetzt muss man sich ja fragen, wie entstehen solche Mechanismen? Ich habe den Eindruck, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass Regierungswissen immer Herrschaftswissen ist. Also sprich, eine Regierung gibt ihre Informationen weiter und die Journalisten sind darauf angewiesen, dass sie an diese Informationen rankommen. Andreas Zumach, Taz-Redakteur, hat berichtet, dass er ausgenommen wird inzwischen von Hintergrundgesprächen, die mit Regierenden stattfinden. Das heißt, er wird dazu nicht mehr geladen. Und Ekehard Zieker, ein freier Mitarbeiter der Sendung Monitor hat beschrieben, wie er, als er mal in der Pressekonferenz eine kritische Frage gestellt hat, von seinen Kollegen angegriffen wurde. Das kannst du doch nicht fragen. Und im Grunde genommen auch die praktisch sowas wie eine Community innerhalb der Journalisten sich bildet, zu sagen, wir greifen das nicht direkt an, was von den Regierenden kommt. Und jetzt besteht das Phänomen, dass eine ganze Reihe von diesen Journalisten inzwischen ein schlechtes Gewissen haben. Weil natürlich, sagen wir mal, von ihrem intellektuellen Niveau her ist ihnen klar, dass eine ganze Reihe von dem, was sie damals berichtet haben, jetzt logisch ist, dass das nicht zugetroffen ist. Und jetzt versuchen sie praktisch, indem sie so eine Art Nachberichterstattung machen, Stück für Stück quasi ein bisschen kritischeres Bild aufkommen zu lassen. Und das hat einen riesen Vorteil, dass die Journalisten im Moment ein großes Interesse daran haben, dass zum Beispiel Positionen und Analysen, die nicht der herrschenden Meinung entsprechen, jetzt Stück für Stück auch ein kleines bisschen mehr zur Kenntnis genommen werden. Heinz Lokal wird es nachher beschreiben, dass im Grunde genommen viele auf sowas wie seine Enthüllungen gewartet haben. Das Interessante ist nur, dass ich denke, es funktioniert in einem nächsten Krieg wieder. Und das ist das Problem, was quasi vor uns ist, dass in dem Krieg selber interessiert zum Beispiel so eine Meldung wie dieses Massaker in Ratschak, wo bis heute nicht geklärt ist, quasi wer diejenigen waren, die da die Kosovo-Albaner umgebracht haben. Da interessiert so eine Meldung. Nach einem Krieg, wenn das aufgeklärt wird, dass das vielleicht inszeniert war, interessiert es keinen mehr. Das heißt, die Medienmeldung hat ihre Funktion erfüllt. Und ich denke, da sind wir wieder quasi beim Anfang, bei dem, was Chemischea sagt, die Medien sind Soldaten des Krieges. Das heißt, die müssen eine Funktion erfüllen. Und dann muss man sich überlegen, quasi, diese Funktion haben die meisten etablierten Medien problemlos erfüllt. Viel spannender wird es jetzt, quasi, wie kann man da eine Gegenöffentlichkeit schaffen? Stichwort, was die Andrea genannt hat, finde ich sehr wichtig. Internet, alternative Radios und so weiter. Und da ist halt der spannende Punkt, wen erreicht es? Meine Erfahrung ist, dass tatsächlich diese Internetpublikationen während des Krieges, die E-Mails, die durch die Gegend geschickt wurden, tatsächlich sowas wie eine Gegenöffentlichkeit waren. Vielleicht müssen wir da einfach weiterdenken, wie kann man da noch mehr solche Gegenöffentlichkeit aufbauen?
Ja, was gibt es Wortmeldungen? Weil wenn es momentan keine Wortmeldung gibt, dann stelle ich vielleicht kurz ein Projekt vor, das genau dem dient, was jetzt der Tobias zum Schluss angesprochen hat, nämlich gegen Öffentlichkeit und gegen Wissen herzustellen. Ihr seht hier projiziert die Homepage eines Projektes, eines Internetprojektes, das die Friedenswerkstatt Linz und Radio Froh in den letzten Wochen gemeinsam entwickelt haben und das nach wie vor im Entwicklungsstadium ist, nämlich die Antikriegswebsite Target, Hintergründe, Dokumente, Fakten und Meinungen zum NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Da sind mittlerweile rund 140 Beiträge, Artikel und Dokumente zu diesem Krieg gesammelt unter der Adresse, ich weiß nicht, ob man es lesen kann von hinten, www.froh.at/Jugoslawien und wer daran interessiert ist, Hintergründe zu diesem Krieg zu erfahren, ja, dem kann ich das nur empfehlen, diese Webpage sich anzuschauen. Wir arbeiten auch daran, dass wir es als CD zur Verfügung stellen. Wer daran Interesse hat, kann sich hinten beim Informationsstand der Friedenswerkstatt Linz melden. Sie soll 100 Schilling kosten und wird in den nächsten Wochen produziert und wir schicken es dann zu. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich denke mal, wichtig ist tatsächlich vor allem auch in Richtung Strategien der Friedensbewegung zu diskutieren. Bitte. Das Mikro.
Ein Problem darin, und das muss man leider als Friedensaktivist ehrlich zugeben, dass diese Propaganda auch bis tief in die Kreise der Friedensaktivisten, Aktivistinnen gegriffen hat. Und hier ist die Fragestellung, glaube ich, sehr, sehr zentral, dass wir wieder verankern müssen und wieder deswegen, weil doch im Zuge der großen Friedensdemonstration Anfang der 80er und spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges ist ziemlich klar war, dass Krieg, aber auch Rüstung keine wie immer geartete Lösung von Konflikten, von Problemen sein kann und es jetzt wieder gelungen ist. Und ich habe da mit etlichen Leuten geredet, sehr, sehr lange auch in der Friedensbewegung aktiv waren, dass eben der Krieg für Menschenrechte oder Bomben für Menschenrechte wieder emotional die Leute ergriff. Ein Problem, glaube ich, liegt auch, und das war ja typisch an der Auseinandersetzung in der Zeit zwischen Egon Bahr und Erhard Eppler, den ich aufgrund seiner Verdienste sicher sehr schätze, aber der hier sehr emotional, fast typisch friedensbewegt, moralisch, emotional, gesagt hat, ja, da helfen jetzt nur mal Bomben, wenn man das so knapp zusammenfassen kann. Und auf der anderen Seite der Egon Bahr sehr rational, strategisch argumentiert hat, dass das keine Lösung sein kann. Ich glaube, das haben wir in zweierlei Hinsicht als Friedensaktivistinnen gefordert. Die eine Frage ist doch einmal klar zu machen, die Ursachen von Konflikten, das hängt sehr, sehr stark auch mit dem Neoliberalismus und mit dem wachsenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich innerhalb der Länder, in Europa, weltweit zusammen. Und hier, wenn man sich anschaut, die ganzen Konflikte in Afrika, die ja überhaupt nicht beachtet werden, weil es da eben keine Rohstoffe gibt und keine strategischen Interessen und so weiter, die aber doch eng zusammenhängen damit, dass Afrika, Gesamtafrika, geringeres Bruttonationalprodukt hat als etliche multinationale Konzerne Umsätze haben. Das heißt, die Frage der Ursachen der Konflikte, vor allem auch der wirtschaftlichen Ungleichheit und auch die Frage des Kampfes um soziale Gerechtigkeit, müsste hier viel stärker verbunden werden. Das Zweite ist sicherlich auch, dass die Rolle auch von Rüstung und Rüstungskonzerne, da gibt es ja auch in Österreich die Diskussion, die Rüstungsindustrie wieder leichter das Liefern zu ermöglichen. Und im Neuen Spiegel ist ein Interview mit Scharping, wo er sagt, wie wichtig wir eine europäische Rüstungsindustrie brauchen. Hier, glaube ich, ist auch der Kampf gegen Aufrüstung und Waffenhandel sehr, sehr notwendig. Und wir haben hier in Österreich einen ersten Erfolg mit dem Verbot der Antipersonenminen, die ja auch dann zu einem weltweiten Verbot geführt haben, errungen. Hier, glaube ich, ist auch der Kampf weiter fortzusetzen. Und drittens ist sicherlich auch die Frage einer Friedenskultur, dass im Krieg als Mittel der Politik wieder ganz klar mit einem Nein ohne jedes Ja, wie es damals so schön und richtig zu den Atomwaffen geheißen hat, also ein Nein ohne jedes Ja zu Krieg und zu militärischen Lösungen unter Anführungszeichen, wie auch emotional und kulturell schaffen müssen. Obwohl das alles sehr schwierig ist. Eine positive Erfahrung gibt es für mich jetzt, als einer, der in Wien lebt, zum Beispiel die Demos gegen die Regierung haben sie am Anfang sehr, sehr stark über Handy, SMS und auch über Internet organisiert. Und da ist entgegen, kann man sagen, jetzt der Regierungsöffentlichkeit auch von unten der Öffentlichkeit organisiert worden. Im Krieg jetzt, im NATO-Krieg ist uns das leider nicht gelungen, aber sicherlich müssen wir uns auch überlegen, wie wir hier alternative Formen der Mobilisierung finden können.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Andrea?
Naja, ich möchte insofern ein bisschen widersprechen, dass man denkt, dass der Krieg gegen Jugoslawien vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, wie schon voriges Jahr eigentlich versucht wurde, mit einer Strategie, ich nenne es hier einfach mal Cross-Media Publishing der alternativen Medien zu arbeiten. Also Radio Froh hat voriges Jahr unter anderem auch einen Rebroadcast vom Radio B92, einen oppositionellen Radio, das von der Regierung Milosevic unterbunden wurde, hier gemacht. Es hat übers Internet funktioniert, sodass dann die Audio-Files vorhanden waren und damit es einfach möglich war, dass dieser Sender weitersenden konnte. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist einfach auch, dass hier auch der Opposition in Serbien eine Stimme verliehen wurde, die sich sehr klar auch gegen den Krieg positioniert hat. Ich denke mal, auch im Zusammenwirken von Internet und Radio gibt es hier sehr, sehr interessante Entwicklungsperspektiven und das Projekt, das jetzt der Gerald vorgestellt hat, ist auch ein solches Projekt. Und ich denke mal einfach, man sollte sich im Zuge der Antikriegsarbeit, im Zuge der Friedensbewegung viel, viel mehr einfach auch Gedanken machen, wie ist es möglich, verschiedene Inhalte in verschiedenen Medien zu publizieren. Und hier hat sich einfach technisch auch sehr viel in den letzten Jahren entwickelt und ich glaube, man sollte sich dieser Technik einfach auch zunutze machen, um hier mehr Menschen zu erreichen mit diesen Inhalten. Und es geht, denke ich, oftmals sehr, sehr viel einfach auch um Information und um Fakten. Und dafür sind diese Medien sehr, sehr geeignet, obwohl es immer wieder klar ist, das sind einstweilen noch Nischenmedien. Ich glaube nur einfach, dass nichts dran vorbeiführt, zu versuchen, aus diesen Nischenmedien irgendwann mal Mehrheitsmedien zu machen.
Danke. Tobias?
Also es schließt sich jetzt wunderbar an. Ich denke, wir wissen, dass wir an bestimmte Medien nicht oder praktisch kaum rankommen werden. Ich würde es mal so formulieren, je bildorientierter Medien sind, desto weniger kommen wir daran. Und je textorientierter sind, desto eher kommen wir dran. Also sprich, Fernsehen ist ein Medium, was quasi das Massenmedium ist. Und während des Krieges gegen Jugoslawien war es so, dass im Fernsehen im Grunde genommen so diese Selbstzensur der Medien am besten funktioniert hat. In den Schriftmedien war es dann schon differenzierter. In Deutschland war es so, dass die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche Zeitung Minderheitenmeinungen zugelassen haben. Und im Internet war es dann quasi deutlich pluralistischer. Ich denke, zentral ist, eine andere Grundstimmung zu erzeugen. Weil die Grundstimmung in der Bevölkerung im Moment die ist, dass man Kriege als Mittel der Politik hinnimmt. Und viele aber die Folgen von Kriegen sich nicht konkret vor Augen führen. Da ist das Beispiel Waffenexport ein wichtiges. Da ist aber auch praktisch so, dass die Armeen für Kriege vorbereitet werden, ein anderes wichtiges Moment. Und je mehr den Leuten klar ist, dass sie von Kriegen auch selbst betroffen sein könnten, weil der NATO-Krieg gegen Jugoslawien hatte einen in Anführungszeichen Vorteil für diejenigen, die ihn auf NATO-Seite geführt haben, das ist nämlich ein Krieg war, der die Leute hier nicht betroffen hat. In den verschiedenen Ländern, die direkt oder indirekt am Krieg beteiligt waren, konnte man sagen, ja, das sind ja quasi die Flugzeuge, die werfen die Bomben ab und das war's. Es war ja deutlich mehr. Es wurden die Köpfe kriegsfähig gebombt und es war so, dass auch immer mehr jetzt in Deutschland zum Beispiel die Bundeswehr zivil-militärische Zusammenarbeit macht. Es geht von Zusammenarbeit Wirtschaft-Bundeswehr, Krankenhäuser-Bundeswehr bis hin zur Zusammenarbeit Nichtregierungsorganisationen mit der Bundeswehr für zukünftig verbesserte Zusammenarbeit im Einsatzgebiet. Also Deutsches Rotes Kreuz hat eine Rahmenvereinbarung mit der Bundeswehr geschlossen, was beinhaltet, dass man in Zukunft im Einsatzgebiet koordinierter zusammenarbeiten will. Rotes Kreuz ist von seiner Anlage her immer neutral. Also insofern ist das quasi ein Bruch der klassischen Neutralität, auch in diesem Fall. Und das heißt, die Kriegsführung wird immer mehr in die Gesellschaft hineingetrieben. Und insofern bin ich, sagen wir mal, nicht so ich habe etwas Hoffnung, dass ich sage, es werden immer mehr spüren, was diese Kriegsführung bedeutet und zukünftige Kriege werden beinhalten, dass es auch eigene Soldaten gibt. Und ich weiß, dass in Deutschland Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und Joschka Fischer nichts mehr gefürchtet haben als einen Zinksarg eines Bundeswehrsoldaten. Weil dann wäre nämlich die Stimmung gekippt. Und das heißt, sobald eigene Soldaten mit betroffen sind, ist die Situation eine ganz andere. Und dann wird die Frage auch nochmal neu diskutiert. Im Moment haben wir einfach die Situation, dass die Leute sagen, der Krieg geht mich ja nichts an, wenn jetzt der Krieg gegen mich nichts an. Und in zukünftigen Kriegen wird es anders sein. Und insofern denke ich, muss man jetzt mit dieser Gegenöffentlichkeit arbeiten. Da ist dieses Projekt meiner Ansicht nach ein hervorragendes Projekt, weil es einfach in der ganzen Bandbreite Informationen sammelt zu diesem Krieg. Und gestern im Gespräch mit Heinz Lokay war so die Formulierung, dieser Krieg wird nie aufbereitet und nie beendet sein. Ich habe genau die gleiche Einschätzung. Es wird ewig dauern, bis man rausbekommt, was denn tatsächlich war. Und vermutlich werden wir nie alles vollkommen rausbekommen.
Ja, danke. Ich habe gerade gesehen, dass die Zeit für die Diskussion jetzt sich zu Ende neigt, weil dann ab 16 Uhr bereits die nächste Veranstaltung geplant ist. Ich möchte euch noch im Sinne von Gegenwissen und Gegenöffentlichkeit schaffen an den Informationstisch der Friedenswerkstatt im Hintergrund erinnern. Es liegen dort zwei wichtige Bücher auf. Das eine ist schon öfters erwähnt worden von Heinz Lokwey, der Kosovo-Konflikt, Wege in einen vermeidbaren Krieg. Das zweite von Hannes Hofbauer, Balkankrieg, die Zerstörung Jugoslawiens. Beide Bücher sind hinten am Informationsstand der Friedenswerkstatt Linz käuflich zu erwerben. Ich danke euch für die Teilnahme an der Veranstaltung und möchte bereits die nächste Veranstaltung kurz vorstellen. Es wird der Frank Wichert referieren zum Thema Medien und Krieg. Er ist Sprach- und Sozialwissenschaftler und kommt vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Danke.